Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hi Jens, ich freue mich super, dass du heute bei mir bist hier im Podcast Diagnose Zukunft. Du bist Head of Healthcare bei Amazon Web Services, siehst damit jede Menge Innovation breit über die Branche und ich freue mich sehr, dass du uns heute ein bisschen erzählst, wieso deine Perspektive auf das ganze Thema KI im Gesundheitswesen ist.
Vielen Dank für die Einladung, Max. Riesig spannend auch für mich, mal mit dir zusammen so einen Podcast zu machen.
Freue mich sehr. Und ich würde einfach mal so einsteigen. Kannst du uns mal erklären, was macht man eigentlich als Head of Healthcare bei Amazon Web Services?
Oh, das ist eine gute Frage. Die würde ich so beantworten. Wir sind verantwortlich, Probleme im Gesundheitssystem zu lösen. Und wenn man sich das mal anschaut, wo wir, unter welchem Druck wir international auch stehen, da reden wir über Resilienz. Covid hat uns gezeigt, was das bedeutet, im Gesundheitssystem das sauber aufzusetzen. Wir reden über Engpass von klinischem Personal, wo dort WHO 10 Millionen Menschen fehlen. Wir reden über Kostensteigerung, aber auch Kostenprobleme. Wie machen wir das Ganze bezahlbar? Und auf der anderen Seite geht es auch um Patienten. Ja? Patientensicherheit, wie kann man die Versorgung verbessern? Und nicht nur in städtischen, sondern auch im ländlichen. Und das ist so meine Aufgabe, wo ich gestartet bin und gemeinsam mit dem Team zusammen sowas aufzubauen, anzugehen, wie man das am besten in den verschiedenen Ländern auch dann mit unseren Kunden und Partnern zusammen voranbringt. Also ich habe viel zu tun mit Gesundheitsministerien, mit Regionalverantwortlichen im Gesundheitssystem, aber auch mit Verantwortlichen, die zum Beispiel im Krankenhaus und Leistungserbringer unterwegs sind. Und dann natürlich auch ein großes Thema mit unseren Partnern, die Software bauen, Service bauen, weil wir sind der Infrastrukturprovider. Und unsere Partner sind halt diejenigen, die Software bauen und zur Verfügung stellen. Und dieses gesamte Konglomerat halt aufzusetzen, die Firma mit zu vertreten einerseits, aber auch den Mehrwert dann zu bringen. Und Amazon Web Service ist bekannt für Kunden-Obsession. Also wirklich, wir wollen unseren Kunden zufrieden machen. Von daher sind wir immer dran bestrebt, Problemlöser zu sein, zu verstehen, wo die Herausforderungen sind und Lösungen da gemeinsam für zu finden.
Jetzt ist Healthcare ja ein ganz großes Wort. So, mir ist das immer klar geworden. Ich habe vor ReCare ja bei Delivery Hero gearbeitet. Da war unsere Mission erstmal relativ klar, irgendwie möglichst convenient sozusagen das Essen aus dem Restaurant nach Hause zu kriegen. Mhm. Und wenn wir über Healthcare sprechen, haben wir Provider, also Leistungserbringer, wir haben Kostenträger, wir haben, wie du gesagt hast, die Politik, wir haben Life Sciences, also alles, was sozusagen Pharma angeht, Medikamente, wir haben Medizintechnik. Es ist ja ein riesiger Bereich mit sehr viel Komplexität in der Breite.
Und vor allen Dingen, wir haben den Menschen im Mittelpunkt, und nicht gerade den Patienten, sondern die Person. Das ist für uns ganz wichtig, diese personenzentrierte, menschenzentriert Gesundheitssystem zu denken. Aber du hast alle Teilnehmer an der gesamten Versorgungskette beschrieben, die natürlich dazugehören. Und wo es, glaube ich, eine der Herausforderungen ist, die so zusammenzubringen, dass man das beste Ergebnis erzielt.
Ja. Ich finde es super spannend, dass du gerade Mensch gesagt hast, weil oft hat man ja die Debatte sozusagen um dann Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt, was sicherlich richtig und wichtig ist. Aber was wir auch merken in unserer Arbeit, dass Mensch im Sinne von sozusagen die Mitarbeitenden bei den Leistungserbringern mindestens genauso eigentlich in den Mittelpunkt gerückt werden müssen, weil ohne sozusagen, dass die Arbeitsbedingungen dort gut sind, die Prozesse funktionieren, auch auf der anderen Seite nichts ankommen kann. Insbesondere jetzt in den Zeiten des Fachkräftemangels, ja, das ist so, dass zumindest in Deutschland eines der grundlegenden Themen für alle.
Nicht nur in Deutschland, das ist eine internationale Herausforderung, aber wir sind natürlich stark betroffen jetzt durch die alternde Gesellschaft. Wenn wir überlegen, die nächsten 5 Jahre, ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Prozent, aber es gibt eine große Anzahl von Ärzten und Ärztinnen und Schwestern in Rente und das muss natürlich auch aufgefangen werden und die Studenten, die nachkommen, die gleichen das nicht ganz aus. Also von daher braucht man neue Wege und natürlich die beste Technologie, Technologie ist ein Werkzeug, ist ein Tool, funktioniert nur dann, wenn sie richtig von dem Einzelnen genutzt wird, weil ansonsten hat man halt tolle Software entwickelt, die aber nicht genutzt wird und die bringt dann auch keinen Mehrwert.
Das ist so. Und ich glaube, ironischerweise hatten wir gerade im Gesundheitsbereich davon ganz viel. Und das ist vielleicht dann auch eine spannende Überleitung zu KI gerade.
Ja.
Ich fand im Gesundheitswesen jetzt aus meinen 8 Jahren irgendwie Einblick, dass ganz oft Digitalisierung und Software eigentlich hieß, den unterliegenden Prozess eben nicht zu ändern, sondern irgendwie ein papierbasiertes Formular in ein digitales Formular zu übertragen, was dann aber mindestens genauso manuell wieder ausgeführt wird, vielleicht mit ein paar Stammdatenpunkten, die von irgendwo anders übernommen werden.
Ja.
Und das glaube ich gerade der Charme der Opportunität, dass wir mit KI jetzt zumindest im Leistungserbringerbereich da ansetzen können und eine ganz neue Art von Mehrwert dann wirklich zu den Mitarbeitenden in der Klinik kriegen.
Absolut. Und wir müssen das ganz neu denken, weil wenn man sich überlegt, man kommt aus so einem dokumentationsformularbasierten Modell, aber wir sind Menschen, wir sprechen gern, ähnlich wie wir es jetzt auch im Podcast hier machen. Und warum ist nicht möglich, so eine Anamnese in Form eines Gesprächs aufzuführen? Ja, nebenbei Medictor macht das schon bei 50 Millionen Nutzern, um genau so eine Anfangstriage in der Anamnese über eine Gesprächsform so zu gestalten, dass danach ein strukturiertes Dokument rausbekommt. Und das ist eher menschlich. Und ich glaube, das ist das, wo die KI eine Option und uns eine Möglichkeit gibt, das in die Realität zu bringen und nicht nur KI zu nutzen, um irgendwelche Formulare auszufüllen oder wie wir es aus der Erkennung, der Texterkennung von früher kommen, wo die Befehle ich geben musste, in welches Feld ich was eintrage. Das kennt man, das wird genutzt, bringt auch einen Mehrwert, weil das möglicherweise schneller ist, als wenn man tippt. Aber das ist ja nur ein Teil. Das muss ja viel, viel, also die Mensch-Maschine-Kommunikation muss ganz anders gestaltet werden. Und da hilft uns die KI, nicht nur Sachen zu automatisieren, sondern auch eben diese Menschlichkeit in diesem Aspekt mit reinzubringen.
Ich finde es voll schön, dass wir so ganz natürlich so früh schon auf dieses Thema kommen.
Na, du hast damit angefangen.
Ja. Weil ich aus den letzten Jahren, ich fand in den Diskussionen hatte man ganz oft das Thema sozusagen führt Digitalisierung oder immer mehr Digitalisierung nicht irgendwie dazu, dass das Ganze entmenschlicht wird, in den Extremen bei manchen, ich meine, meine Perspektive ist jetzt sehr Leistungserbringer geprägt,
ja.
Dass manche sagen, das kann eigentlich gar nicht gut gehen, wir können das nicht immer weiter automatisieren. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt diese erste Erfahrung mit KI-Lösungen wirklich aufzeigen, wie viel mehr Zeit man eigentlich mit den Patientinnen und Patienten verbringen kann. Also gerade wenn wir jetzt auch diese AI-Scribes anschauen, wo eigentlich dem Arzt, der Ärztin, aber auch der Pflegekraft ermöglicht wird, eben sich viel mehr auf den Menschen gegenüber zu konzentrieren, weil man eben nicht parallel irgendwie alles mitschreiben muss und dadurch dann eben auch ein paar Minuten mehr Zeit hat pro Fall, dann doch vielleicht die ein oder andere Interaktion noch mehr zu haben.
Ja, nee, das ist genau. Und ich glaube, die beste KI ist die, die man nicht merkt. Oder andersrum, wo du das Ergebnis spürst, dass was besser ist. Und wir haben schöne Beispiele, zum Beispiel in Katsalut, da unterstützen wir gerade einen kompletten Bereich von niedergelassenen Ärzten. Also wir haben mit 300 angefangen, im Proof of Concept macht man ja immer so schön, ist weiter ausgerollt worden zu 1000 mit einer Zufriedenheit von 97%, wo es darum geht, den Arzt und die Ärztin an der Entscheidungsfindung mit Richtlinien zu unterstützen, mit Wissen zu unterstützen von anderen Ärzten. Und zwar in dem Prozess. Ja? Und spannenderweise, das wird angenommen. Und es wird jetzt auf 20.000 ausgerollt. Und das ist ein schönes Beispiel, weil wir haben eine Massen an Informationen. Und wenn man überlegt, gerade beim niedergelassenen Arzt, wie viel Wissen da sein muss und bei der Entwicklung der Erkenntnisse, da ist so eine Technologie noch umso besser. Und du hast das Thema Transcribe oder oder wie es Neudeutsch heißt, Ambient Listening, ja, sozusagen, dass es ist nicht nur die Übersetzung von Text, von Sprache in Text, sondern wirklich die strukturiert, den Kontext zu verstehen. Und das ist spannend zu sehen in der KI, dass es eben jetzt wir weitergehen, ja, also dass es nicht nur die Übersetzung Sprache in Text, also dass, wenn wir, was wir jetzt reden, dass man das nachlesen kann, sondern dass es auch die Semantik versteht. Zum Beispiel, wenn ich über Medikation spreche, welche Medikation ist das? Wenn ich über eine Behandlung spreche, das herausgebrochen wird, welche Coding, also welche ICD-10-Code steckt dahinter oder auch die Verbindung zueinander und dann nicht nur das zu strukturieren, sondern in dem Prozess dem klinischen verantwortlichen Arzt oder Ärztin eine Information zu geben. Sagen, pass mal auf, ja, das könnte zum Beispiel ein Verdacht auf Meningitis sein, auf einen Herzinfarkt, was auch immer sein und darüber eine ganz andere Möglichkeit frühzeitig an Risiken auf Risiken aufmerksam zu machen in einem sehr natürlichen Umfeld. Das bedarf natürlich, dass du Technologie hast, der du vertraust, die sicher ist, aber die da sowas auch in einer Echtzeit zur Verfügung stellt, weil du kannst nicht erst warten, dass deine Übersetzung 2 Minuten später, 3 Minuten später passiert und dann kriegst du eine Information, wer zu spät. Das muss in dem Prozess passieren. Und das ist für uns auch wichtig im Aufbau Technologien, dass eben mit Cloud sowas möglich ist. Ja? Also nicht nur die Technologien, solche Software und KI-Lösungen zu bauen, sondern eben genau das, auch dieses zeitnahe dann auch da ist. Und da beraten wir nicht nur unsere Kunden, sondern mit vielen Herstellern bauen wir quasi genau solche Systeme.
Ich finde, du hast es gerade super cool umrissen, wie eigentlich die Technologie eine ganz neue Art von Prozess-Experience erlaubt, wenn das mal einen gewissen Reifegrad erreicht. Wir nennen das bei uns intern eigentlich so AI-Native. Mhm. Ich weiß hier im Deutschen hat man gefühlt auch gar kein richtig äquivalentes Wort, was es jetzt wirklich im gemeinsamen Ständnis so beschreiben würde.
Müsste man mal drüber nachdenken. Ja, ja. Aber die Experience ist ja auch so ein englisches Wort, aber im Prinzip die Begeisterung vielleicht. Die neue Nutzererfahrung ist, glaube ich, das, was das ganz gut umschreibt.
Weil normalerweise waren wir halt immer an gewisse grafische Oberflächen gebunden, die halt bedient werden mussten. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön skizziert. In der Endausbaustufe wird sich KI wahrscheinlich so anfühlen, dass es einfach im Hintergrund ist und man einfach das, was man zur richtigen Zeit braucht, auf einmal hat. Als würde ein intelligenter Assistent einem das quasi darbieten.
Absolut, weil ich glaube, hier ist wichtig, dass wir nennen das immer rückwärts oder working backwards, dass man erstmal versteht, welches Problem will ich eigentlich lösen und dann von dort rückwärts denkt zu sagen, wie mache ich das am besten? Ja, also wenn ich wirklich sage, ich möchte meine Komplettdokumentation automatisieren oder ich möchte möglicherweise 1 Million Wissen an jeden Entscheidungspunkt in der Klinik beim niedergelassenen Arzt bringen, um den Arzt oder Ärztin sofort zu unterstützen mit der richtigen Entscheidung. Wenn ich das mal als Herausforderung definiere, dann finde ich auch die rechte KI. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ich könnte natürlich auch sagen, wie fülle ich mein Formular automatisch aus? Aber ist das wirklich das, was das Problem darstellt? Ich denke, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und auch überlegen, wie solche Prozesse sind. Und genau das ist das, wo wir mit unserer Innovationskultur, was so einen Riesenspaß macht, eben neue Perspektiven bieten, wie man so einen Prozess lösen kann. Oder wenn, ich habe jetzt ein Projekt, da geht es um regionale Versorgung beispielsweise, wo klar ist, es gibt Mangel an Ärzten, wo die Herausforderung ist, wie sieht die Digitalisierung aus? Das ist übrigens eins im Norden von Spanien mit 500.000 Menschen. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil hieß dann, naja, wir brauchen unbedingt ein Terminbuchungssystem, weil es so schwierig Termine zu finden. Und wir sind einen Schritt zurückgegangen und haben dann festgestellt, nee, eigentlich ist das Problem, dass die Ärzte und Ärzte nicht gerne dort arbeiten, weil sie entweder super ausgelastet sind oder rumsitzen. Zweitens, dass sie sagen, kann mich nicht richtig weiterentwickeln, weil wenn ich da hingehe, verliere ich Wissen. Ja? Und die dritte Sache war dann auch zu sagen, wie kann ich mich in dem Netzwerk am besten mit Arztpatienten, weil es eine sehr ländliche Region ist, dann auch, wie kann ich arbeiten, wie kann ich Arbeitsumgebungen finden, um meine Arbeit am besten zu unterstützen. Und aus der Herausforderung heraus ist eine Lösung, oder da sind wir auch gerade mit dabei, eine Lösung entstanden, die ganz anders ausgesehen, als man ursprünglich nur mit der Digitalisierungsdenke reingegangen ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, was so wichtig ist, wir sind zu schnell in der Lösung, zu schnell in der Technologie, ohne vorher ganz klar gemacht haben, was ist eigentlich das Problem.
Und ich glaube, das Schöne daran ist eigentlich, dass einem das eigentlich nochmal so eine ganz neue Art und Weise an Probleme ranzugehen ermöglicht. Ich bin fast wie in einer gewissen Art kindlicher Neugier, nochmal diese neuen Prozesserfahrungen neu zu erkunden.
Am Tisch, an dem wir sitzen, super leicht gesagt, wenn du aber wirklich landunter in der Arbeitswelt bist, ist es schon eine Herausforderung, das zu machen. Aber ich glaube, dass durch die Verantwortlichen, die im Prinzip diesen Veränderungsprozess auch mit aufsetzen, ich glaube, das ist wichtig, den Führungsprozess, die Ausbildung. Aus meiner Sicht hier in Deutschland nehmen zu viel wenig Zeit für Ausbildung. Gerade was ist KI, wie die Vorbehalte wegzubekommen, beziehungsweise das Verständnis, wie funktioniert das eigentlich? Und zu zeigen, wie es geht. Also das sind die Sachen, die wir entsprechend sehen, die wichtig sind, um erfolgreich Projekte zu machen und ein klares Ziel zu haben. Und das kann ruhig herausfordernd sein. Ja, das darf nicht nur so ein kleines Proof of Concept, sondern kann ruhig ein großes herausforderndes Ziel sein, dass so eine Studie, die wir gemacht haben, gesagt haben, weltweit, wer sind die erfolgreichsten Manager und was zeichnet die aus? Und da war ein Konsens, das war ein großes, herausforderndes Ziel zu setzen, aber auch durchaus klein anzufangen. Also nicht klar, ich wollte die Ocean, heißt es schön im Englischen, dass du alles auf einmal versuchst, sondern wirklich klein anfängst, aber eine große Vision hast, was du eigentlich erreichen willst.
Du hast jetzt vorhin schon Spanien angesprochen. Eine der Sachen, die ich besonders cool an den Erfahrungen, die du immer mitbringst, Jens, finde, ist, dass du halt Einblicke irgendwie über Ländergrenzen, über ganz viele verschiedene Companies sammelst. Hast du denn so im europäischen Vergleich 2, 3 Lieblingsthemen, wo du sagst, also das sind jetzt wirklich die KI-Treiber, wo du glaubst, die werden das Gesundheitssystem hier in Deutschland und in Europa nachhaltig verändern?
Also da bin ich bescheiden genug zu sagen, meine Lieblingsthemen, darum geht's nicht, sondern es geht ja darum, einerseits, wo ist die Technologie robust genug, Sachen wirklich verändern zu können, und zweitens, wo ist der Druckpunkt, der Bedarf so groß, als auch der Wille, was zu verändern, dass es auch dann wirklich passiert. Und vollkommen richtig, ich lerne, und das ist schön auch in meiner Rolle, ich lerne jeden Tag neue Herausforderungen kennen oder auch in dem Gespräch, und das begeistert mich auch in meinem Job. Auf der anderen Seite, auf deine Frage zurückzukommen, diese 2, 3, das eine ist wirklich, und das ist die Dokumentation, wie kriegt man das automatisiert? Weil das ist ein Riesen, 30%, Studien zeigen 30% Einsparmöglichkeiten. Und wenn man sich überlegt, die Zeit mehr mit dem Menschen, Patienten zusammen für eine Ärztin, Arzt hinzubekommen, das wäre toll. Also dieses Thema, ich hatte das vorhin an dem Beispiel auch schon kurz erläutert, in Verbindung automatisierte Dokumentation, aber auch mit Patientensicherheit. Also sprich wirklich die Guidelines, die da sein, demjenigen an, in die Situation zur Verfügung zu stellen. Und jede neue Erkenntnis, die da ist, über diesen Kanal mitzubringen, Katsalut als ein Beispiel. Und wir sind mit der Europäischen Radiologie Society gerade dabei, so etwas auch im radiologischen Umfeld mit zur Verfügung zu stellen, als Form eines Boards. Das ist so ein Thema. Das andere ist diese Automatisierung des klinischen Workflows. Also da geht es eher darum, auch diesen ganzen Administrativprozess, ja, also wenn du jetzt ein CT machen möchtest, musst du einen Termin buchen oder du bist den fertig, musst einen Folgetermin buchen. Das macht man alles manuell heute. Da sind Menschen dazwischen in dieser Schnittstelle, das kannst du automatisieren. An dem Befund sagen, ist der nächste wichtige Schritt, sowas automatisieren, und das bringt Effizienz ins Netzwerk. Das ist ein Element, auch da wieder Effekte erzielen, um diese Zwischen, und da seid ihr als Recare super aufgestellt mit euren Lösungen, wo ihr genau Krankenhäuser, medizinische Dienste und Care Nurse Homes oder wie nennt ihr das so schön?
Pflegeheime,
ganz einfach, mein Gott, manchmal fällt das gar nicht so einfach, das wäre. Nee, aber Pflegeheime auch zu unterstützen und genau diese Prozesse. Und das sehe ich nicht nur hier in Deutschland, sehe ich international ein großes Thema. Und dann natürlich die Frage in der Forschung. Da haben wir ja gesehen, Covid, wenn den Impfstoff zu finden, da sehe ich sehr viel Potenzial durch Technologie und KI vor allen Dingen, neue Impfstoffe zu finden, neue Medikamente zu finden, die Proteine ganz neu zu identifizieren. Wir haben jetzt gerade ein Foundation-Modell oder nicht gerade im letzten Jahr rausgebracht, was über 500 Jahre Information von Proteinen, ein Modell, dem Forscher zur Verfügung stellt. Das muss man sich mal vorstellen, dieses Wissen, und der Forscher kann damit reden und kann Fragen, Antworten stellen und kann dieses Wissen für sich nutzbar machen, um damit neue Proteine, neue Moleküle, neue Medikationsgrundlagen auch zu erkennen, um daraus dann bessere Medikamente zu machen. Und das ist ein Thema, wo wir sehr viel Potenzial haben, gerade im Kampf gegen Krebs. Ist ein großes Thema, wo man eben solche Technologien braucht, um Krebs einfach heilbar zu machen oder eben so jetzt gestaltbar zu machen wie HIV, dass es zumindest mit Medikamenten behandelbar ist und managebar ist und man nicht sterben muss.
Jetzt ist es so, wir haben bei allem, was ja wieder ein bisschen wahrscheinlich aus der Leistungserbringerperspektive gefärbt.
Ist okay für heute.
Alles, was sozusagen nicht aus oder was über Administratives hinausgeht, da rutscht man ja relativ schnell in den Medical Device Bereich rein. Also wenn wir über prädiktive Sachen für Ärzte, Entscheidungsunterstützung etc. sprechen. Hast du das Gefühl, dass das bestimmte Bereiche wirklich signifikant ausbremst? In dieser Entwicklung? Oder ist das was irgendwie trotzdem seinen Weg findet?
Naja, ich sag mal, was heißt ausbremsen? Die Frage ist, was wäre die Konsequenz, wenn ich solche regulatorische Zertifikate nicht habe? Weil das wird ja gemacht, damit wir sicher sein können, dass das Ergebnis, was rauskommt, auch wirklich dem erfüllt, was es soll. Und von daher ist das schon ganz wichtig, dass wir solche regulatorischen Zertifikate und Zertifizierungen haben. Natürlich sind die herausfordernd, weil sie erstmal Aufwand kosten und gefühlt eher den Prozess verlangsamen. Auf der anderen Seite, und ich meine, reden wir über 1000 FDA-Zertifizierungen, was KI-Modelle angeht. Ein Großteil ist im radiologischen Umfeld. Die Zahl selber sagt schon mal, das geht. Und die werden auch genutzt. Das jetzt weiterzuführen in Diagnostik, und das ist etwas, wo ich glaube, da ist sehr, sehr viel Pfeffer dahinter, weil da wirklich viele Möglichkeiten ist, noch bedeutsam in der Behandlung eine bessere Diagnostik, ein höheres Vertrauen für die Diagnostik und das Halbwissen quasi von dem, der die Diagnostik macht, zu reduzieren oder andersrum, die mit dem Wissen von Millionen Menschen fällen, zu unterstützen. Ja, das muss man immer überlegen. Diese Möglichkeit haben wir ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir hinkommen müssen, dass wir diese Zertifizierungen mit diesen Zielen in Verbindung bringen. Und da ist natürlich jetzt mit diesen neuen technologischen Innovationen, wie diese ganze Large Language Model Foundation Model, die eine Geschwindigkeit an den Tag legen. Wir haben alle 2 Tage haben wir eine neue Version eines Language Model oder ein neues Language Model. Alle 2 Tage, muss man sich mal überlegen. So schnell kann ich meine Produkte gar nicht zertifizieren. Und das ist halt eine Herausforderung. Wie gestalte ich das? Und auch, wie kann KI diesen Prozess der Zertifizierung unterstützen? Wir reden über, letzte Woche von uns announced, so die neuen Agentic AI, so agentenbasierte KI-Systeme zu bringen. Also nicht nur aufgabenspezifisch, sondern wirklich, ich übergebe eine Komplettaufgabe und der Agent übernimmt das, setzt es um. Und wenn man sich dieses Modell überlegt, was bedeutet das adaptiert für die Zertifizierung, für die FDA, EMA und die ganze Zertifizierungsorganisation, das ist ein Weg zu gehen. Aber ich glaube, das ist ein Element, wo wir hin müssen, um genau mit der Technologie zu gehen, die uns auch hilft, diese Zertifizierung und zum Schluss auch das Vertrauen in das Ergebnis sicherzustellen. Aber das ist ein Weg zu gehen. Aber für jetzt natürlich ist es mehr aufwendig. Aber wir haben tolle Partner, die Modelle, V7 beispielsweise, eine Türke, die tolle Modelle haben und helfen unseren Partnern, die oder Kunden, die das solche Zertifizierung benötigen, den Prozess von Anfang an sauber aufzusetzen, damit dann eben die 2A, 2B oder welche Zertifizierung auch immer notwendig ist, dann mit überschaubaren Aufwand da ist. Aber die Regulatorik, und da muss man schon drauf achten, soll eben für das Ergebnis eingesetzt und werden nicht zum Innovationsblocker werden. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man aufpasst, wie viel reguliert man dann wirklich. Aber es ist ein anderes Thema.
Genau, ich glaube, zum Schluss ist das ja auch eine fine line, die sozusagen nicht ganz einfach zu ziehen ist. Und es ist, glaube ich, aus Unternehmenssicht immer leichter, mit dem Finger auf Regulatorik zu pointen. Aber du hast vollkommen recht. Wir bewegen uns hier natürlich auch in einem Feld, wo Regulatorik in dem richtigen Maß absolut notwendig ist, absolut, um einfach das richtige Ergebnis.
Also ich möchte mich als Patient drauf verlassen, was da reingeht. Und ich sage, probiert es an mir aus, mal gucken, was passiert. Natürlich gibt es immer Situationen, die gegebenenfalls das eine oder andere das auch motivieren. Aber trotzdem, ich glaube, vom Grundprinzip ist das gut. Und wir sollten es nicht verteufeln. Im Gegenteil, wir sollten überlegen, wie kann Technologie das besser Feinmann, vor allem die Kommunikation zwischen denen, die Zertifizierung abnehmen und denen, die etwas zertifizieren wollen. Da ist so viel Raum. Also da haben wir verschiedene Projekte beispielsweise, wo die Dokumente, da werden ja wirklich hunderte von Seiten Dokumentationen produziert, die man wirklich durch KI so aggregieren kann, dass man schneller es erkennt oder auch das Forschen nach gewissen Standards, die für die Zertifizierung notwendig sind. Wir haben Bots, die das unterstützen, die einfach diesen Prozess auch beschleunigen. Ja. Selbst da gibt es schon, Xelo ist ein gutes Beispiel, ein guter Partner von uns, die gerade in dem Umfeld sehr aktiv sind und da auch Gen-AI-Bots mit einer Technologie zusammen aufgesetzt haben, die genau solche Aggregationen möglicher machen, aber auch solche Informationen dann und Prozesse unterstützen.
Jetzt, wo du das so sagst, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe manchmal fast das Gefühl, dass dadurch, dass es durch Gen-AI so einfach geworden ist, inhaltlicher durchaus adäquaten Content immer mehr zu produzieren, kommt es, das ist sogar eine Beobachtung, die ich bei uns in der von der Mitarbeiterzahl immer noch relativ kleinen Firma beobachte. Es entsteht einfach immer mehr Content, der ausführlicher ist, als wer das früher war, weil man natürlich, wenn man das mit seiner eigenen Arbeitszeit hätte machen müssen, da gegebenenfalls ein bisschen restriktiver unterwegs war. Und das Bottleneck wird fast eher dann auf der aufnehmenden Seite diese ganze sozusagen Information wieder aufzunehmen und sinnvoll zu verarbeiten. Fühlst du das irgendwie?
Also ich glaube, da, das, wenn das so ist bei euch, dann würde ich sagen, lass uns mal eine Prompt-Schulung machen, weil ich kann jederzeit auch sagen, bitte das Narrative auf 150 Wörter beschränken. Also die Möglichkeiten gibt es da, dass ich solche Anforderungen mache. Viel interessanter ist allerdings, und was du sagst, dieses kann, die These kann durch die Agenten entsteht wirklich mehr Content. Also ich würde das mal in Frage stellen, weil ich sage mal, wenn ich sehe, wie viel Content heute schon produziert wird, ja, wovon von allen möglichen Dokumentationen, Befundungen und so weiter und wie viel wirklich für die Nutzung dann weiter zur Verfügung stehen. Ja, dann reden wir über 97%, die so, zwar digital in irgendeiner Form zur Verfügung stehen, aber nicht nutzbar sind, weil sie nicht strukturiert sind. Und ich glaube, das ist unser Problem aktuell im Gesundheitsbereich und da hilft, muss KI helfen, da hilft sie auch, nämlich genau diese unstrukturierte und strukturierte zu verändern, dass wir wirklich dieses Wissen auch nutzbar machen.
Ja.
Und das glaube ich eins, aber wie gesagt, das andere, was du beschreibst, würde ich sagen, gute KI-Schulung helfen.
Ja.
Nämlich, wie prompte ich richtig, dass ich im überschaubaren Maße auch eine schöne Zusammenfassung bringe. Und zum Schluss, sage ich mal, wenn jemand sehr, sehr viel schreibt und macht, gibt auch ein gutes Tool, was das Ganze dann wieder aggregiert und reduziert, sodass ich schnell auch das Ergebnis bringe. Also auch das gibt es. Damit kann man dann umgehen.
Ich fühle das Feedback schon, ja, muss ich sagen. aber irgendwie bringt mich das auch wieder zu dieser sozusagen magischen AI-Experience, über die wir vorhin gesprochen haben, dass so ein bisschen seamless im Hintergrund ist, weil ich glaube, eigentlich in der Endausbaustufe willst du dann ja auch gar nicht mehr den ganzen Content einfach haben, sondern nur das, was wirklich hochgradig relevant für dich ist,
was
aggregiert.
Was mich jetzt interessiert, ja, vollkommen richtig.
Ja, also ein Beispiel bei uns ist zum Beispiel auch Meeting Notes. Ne? Jetzt mittlerweile ist es super einfach, jedes Meeting zu transkribieren.
Ja.
Und auf einmal, wo früher man das Gefühl gehabt hätte, hätten wir mal lieber hier irgendwie die ganzen Meeting Notes noch besser festgehalten, gibt es das überall, aber in einem Grad, den man gar nicht mehr so richtig fassen kann.
Absolut. Und wir hatten es letztens gehabt bei uns, da war es in einer anderen Sprache, also sprich in Englisch, wo dann die Übersetzungsanfrage kam, von den Meetings Notes in eine andere Sprache, in Arabisch zu bringen. Und da hat uns natürlich so eine Technologie dann sehr geholfen, die wir mit eingesetzt haben, die genau dann sowas macht. Also nicht nur die Aggregierung, dieser Aufwand. Und das sehen wir auch, dass viele der Krankenversicherungen diese Technologie nutzen. Genau das. Ja, weil dieses Wissen, und es ist ja nicht nur auch da wieder, das zu aggregieren, sondern zum Beispiel in so einem Gespräch, Kundengespräch, wurde mal gefragt, dass aufgenommen werden und so weiter. Also von daher ist ja Konsens, wurde eingeholt. Aber auch aus dem Gespräch heraus kann man einen Mut, eine Stimmung erkennen. So, und gerade wenn ich Konfliktbehandlung habe oder wenn Beschwerden kommen, kann ich sehr schön auch analysieren, was auch gemacht wird. Wie reagiert, wie ist mein Team entsprechend, wie reagiert es drauf, schafft es das zu lösen und so weiter. Also sprich, das Tolle ist jetzt nicht nur die Aggregierung und Zusammenführung, um damit schneller fertig zu werden, dass ich nicht so viel Nacharbeit habe, sondern auch in solchen Umsetzungen, wenn man die in den Geschäftsprozess reinbringt, wie zum Beispiel Krankenversicherung, kriege ich noch viel, viel mehr Informationen raus. Und das finde ich auch spannend.
Ja. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge Beispiele so ein bisschen angerissen. Kannst du uns nochmal erklären, wie ihr sozusagen eure Rolle bei AWS seht, um sozusagen in diesem breiten Feld zu unterstützen? Über die Bereitstellung von Infrastruktur auch hinaus vielleicht.
Ja.
Das glaube ich, wissen die meisten sozusagen, dass natürlich bei dem Cloud-Service um Rechenkapazitäten auch geht. Aber ihr macht ja auch noch deutlich mehr.
Ich bin ja so richtig dankbar für die Frage, weil wenn man Cloud hört, denkt man so in, ja, da geht es um Speicher, da geht es um Rechenleistung, also Compute. Und wir sind da jetzt seit 2006 unterwegs und haben über 240 Services geschaffen, wo natürlich die Compute und das Storage, also Speicher und Rechenleistung, für uns die Grundlage ist. Und da ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen, dass Cloud nicht gleich Cloud ist. Ja, wenn wir über Rechenservices sprechen, haben wir über 800 verschiedene Instanzen, die unterschiedlichste Technologien unterstützen für, und ich brauche unterschiedliche Technologien, ob ich ein Big Data, eine Analyse mache oder ob ich eher einen transaktionsorientierten Entscheidungsprozess unterstütze. Aber ich brauche unterschiedliche Instanzen, oder wenn ich ein SAP-System hosten will oder ein KISS-System hosten, dann brauche ich andere Instanzen. Und da kommt es halt drauf an, dass ich die Bandbreite habe und nicht nur einen kleinen Anteil haben. Und da unterscheiden wir uns erstmal auch gegenüber anderen. Und das ist das, wo wir so rein investieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Service. Und wenn wir jetzt über KI reden. Was ist wichtig? Das sind wichtig alle möglichen Services, wie zum Beispiel Sensorik, die ganzen Internet of Things, also die Geräte. Wie binde ich die mit ein? Da haben wir einen eigenen Entwicklungsbereich, der sich nur darum kümmert, ja, diese Sensorik-Komponenten aufzubauen. Das Analytics hat in zweiter Linie, also wie Aufbereitung von Daten, ist eine ganz wichtige Funktion, weil die Daten sind die Grundlage für eine gute KI beispielsweise. Da haben wir ganz unterschiedlichste Datenmanagement-Systeme, Tools, die wir unseren Kunden anbieten, um im Prinzip neue Formen und gerade im Healthcare-Bereich ist der Begriff multimodal, also dass ich Daten von unterschiedlichen Formaten zusammenbringe und zugreifbar zu machen. Das sind Sachen, die wir im Stand, wo wir jede Form von Datenmodellen auch entsprechend unterstützen. Bis dahin, dass man halt in die KI-Welt geht, wo wir eine komplette Produktfamilie haben mit SageMaker, mit Bedrock und jetzt auch letzte Woche gelauncht, was das Thema Agentic AI geht, weil da geht es uns vor allen Dingen darum, eben mit der Bedrock-Familie eine Möglichkeit zu bringen, auch so schnell wie möglich in produktionsfähige Agenten herzustellen und zu entwickeln zu können. Und das liefern wir unseren Kunden und Partnern und stellen denen zur Verfügung. Also eine ziemlich breite Brandfläche und eine Bandbreite von 240 verschiedenen solcher Services. Und man muss sich das immer so vorstellen, das sind wie so Lego-Bausteine, die ich mir so zusammenbauen kann, wie ich es brauche für meine Anwendung. Das sozusagen die was bauen wollen. Und dann gibt's halt die gebaut haben, die das ihren Kunden zur Verfügung haben, so wie zum Beispiel Rike, die das für euren Krankenhausbereich zur Verfügung stellt, wo wir im Prinzip Technologiekomponenten mit zur Verfügung stellen. Und da sehen wir unsere Aufgabe einerseits, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, hochskalierbar, hochsicher, bezahlbar und auch eben weltweit verfügbar. Und das ist auch ganz wichtig. Da sind viele Partner, gerade Startups, die Interesse haben, die hier entwickeln, hier produzieren und international skalieren wollen, die finden das toll. Und was ich nicht vergessen möchte, ist auch, wenn es dann um die Anwendung geht, ja, haben wir spezifische Programme, da sehen wir uns auch sogenannten Enabler, ja, also wir helfen in dem Prozess der Anwendung, das umzusetzen. Und da haben wir Programme, so eins heißt MAP. Das ist so ein Migration Acceleration Programm, wo es darum geht, dass wir aus den Best Practice Standards unseren Kunden helfen, eben von der bestehenden Welt in die neue zu kommen. Gutes Beispiel ist Max Grund. Ich war letztens mit auf dem AWS Summit und haben halt in 12 Monaten ihr komplettes Krankenhaus in die Cloud gebracht und sind jetzt dabei, neue Datenmodelle zu schaffen und KI-Systeme mit zu nutzen. Also es sind so Beispiele, die jetzt nicht nur theoretisch da sind, sondern die auch praktisch auch für kleinere Hersteller sind. Und wenn du sagst, wo sehen wir unsere Rolle? Ein ganz wichtiges Stichwort ist immer das Thema Demokratisierung. Da geht es einerseits, dass nicht abhängig davon ist, wie viel Geld ich habe, um Innovation zu treiben, Technologie zu nutzen, also auch die kleinen möglicherweise Häuser, als bis hin zu großen, wo es um Skalierungseffekte gehen, dass es möglich ist, sowohl in der Technologie mit Cloud, aber auch in der KI. Ja, dass es wirklich jedem zur Verfügung steht und sofort auch einsetzbar ist und sicher ist und skalierbar ist.
Also diese Servicifizierung, das ist ja auch was, was bei uns super resoniert hat. Schon alleine der Kostenvorteil, wenn ich sozusagen on demand das AI-Model nur anfragen muss, ja, und nicht sozusagen, schon alleine ein kleines Trainingscluster kostet mich ja schnell 30.000 Euro pro Monat. Also die Agilität aus diesen Services heraus und der Kostenvorteil.
Du sagst es.
Enormer Vorteil.
Und das, was wir halt auf der anderen Seite sehen, ist ja, man neigt ja dazu, dann eher sich die Server aus der alten Welt zu kaufen, ja, und dann hat man die installiert und steht zur Verfügung. Dann ist man 2 Jahre weiter und in der Zeit gibt es schon wieder die nächste Server-Generation, ja, die einen 30-40% besseren Preis-Leistungs-Effekt hat.
Ja.
So haben sie wieder von vorne an. Und genau das spare ich mir, weil wenn ich eine Instanz nicht mehr brauche oder eine neuere da ist, dann steige ich halt um. Und das kriege ich mit überschaubaren Aufwand hin. Also genau das sind die Effekte, nämlich das, was ich nur nutze, das bezahle ich. Und auch der Art der Nutzung gibt es viele Optimierungsmöglichkeiten. Und da kommt wieder die Bandbreite. Je mehr Bandbreite ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich in, ja, Optimierung. Und wie gesagt, ein schönes Beispiel, allein die Maskronik-Klinik, die hat nur durch die Migration in die Cloud 45% Kosteneinsparung gehabt. Also von 50.000 im Monat hat das Haus jetzt 30.000 im Monat Infrastrukturkosten. Und das sind natürlich Effekte, gerade für so ein kleines mittelständisches Krankenhaus, das ist ein Effekt. Und das ist natürlich etwas, was wir auch forcieren und was da im Kleinen geht bis hin zu den großen Unikliniken natürlich auch, die dann Effekte haben. Und Kosten ist ein Riesenthema, unabhängig jetzt mal von dem
Prozess,
wo man immer ein Auge drauf haben sollte.
Ja. Was mich hier nochmal interessieren würde, bei Krankenhäusern, also ich habe immer mit ganz vielen Leistungserbringern so Make-or-Buy-Geschichten auch diskutiert. Das Krankenhaus ist in der Regel ja eher ein Käufer von Lösungen als jemand, der es wirklich selber Lösungen macht, außer vielleicht bei den ganz großen Leistungserbringern. Seht ihr, dass sich das mit AI und mit sozusagen diesen servifizierten AI-Angeboten ein bisschen ändert? Weil KI an sich ja schon, ich sag mal, deutlich niedrigschwelliger einsetzbar ist in Verbindung mit diversen Tools, die es so gibt, als wir das jetzt bei Tradition oder konventioneller Software der Fall war?
Gute Frage, lass mich so antworten. Das eine ist diese wir nennen es Sassifizierung, ja, also das KIS-Systeme, PAC-Systeme als Service angeboten werden oder ERP-Systeme wie ein SAP als Service angeboten werden oder viele andere. Ich will jetzt ja nicht den einen oder anderen Hersteller so nach vorne stellen. Das sehen wir und vor allen Dingen auch aus Sicht der Krankenhäuser, wenn wir jetzt mal bei den Leistungserbringern bleiben, am Beispiel der Krankenhäuser, wo es ein Umdenken stattfindet, weil früher habe ich mir die Einzelteile gekauft und sie selber zusammengebaut und mein IT-Bereich hat das dann alles sichergestellt und gemanagt und heute kaufe ich mir einen Service, da ist ein Service-Level-Agreement dahinter, das heißt, okay, wie viel Performance, was Antwortzeitverhalten, Sicherheitsstufen und so weiter und das verändert natürlich auch den Bedarf, wie kaufe ich ein und das auch schon bei dieser Applikationswelt. Wir sehen das gerade in Verbindung mit hier mit Listening, also Zaventum ist ein gutes Beispiel, Voice, ihr nutzt ja Voice auch, da ist ja dieser Service orientiert, das kann ich ja nur als Service kaufen in der Richtung. Da ist das natürlich gegeben und das wird auch bei euch, das wurde wahrscheinlich auch da an der Stelle genutzt, ist natürlich ein Umdenken notwendig. Wir kommen aus der Denke, dass ich immer Investitionsgüter habe, die ich bezahle aus dem CapEx-Geld und jetzt ist ja KI und solche Services gehen ja eher in den Betriebskosten, in den OPEX. Und da sehe ich übrigens auch eine der Herausforderungen, die wir lösen müssen. Das wird heute gelöst über bestimmte Budgetierungen, wo das managebar gemacht wird. Aber ich glaube, da müssen wir auch ran, diese Bezahlmodelle für eben serviceorientierte Architekturen sicherzustellen. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial da in der Veränderung der Systematik, was sozusagen die so neudeutsch Reimbursement-Modelle mit sich bringen, ja, um eben solche Service. Zurück zu deiner Frage, sehen wir da eine Veränderung? Ja, weil es ist spannend schneller einsetzbar. Auch da wieder ein gutes Beispiel. Wir haben das Hardfloor, ich weiß nicht, von den Service mal gehört hast. Das
sagt mir gerade nichts.
Sei froh, weil da geht es ums Herz, Kardiologie aus Patientensicht. Nee, aber es ist ein richtig cooler Service, weil in der Vergangenheit, wenn du wirklich ein Problem, ein Risikopatient im Herz warst, dann bist du halt mit minimalinvasiv, mit so einer Sonde reingeschaut, brauchst du jetzt einen Stand oder nicht. Das machst du heute mit diesem Hardflow beispielsweise, dass du ein CT machst und dieses quasi durch KI analysiert wird und du zurück ein 3D-Modell kreierst und eine Befundung dieser sagst, ja, musst du es entlegen oder nein. Das heißt, beim Großteil der Prüfung, ob du es brauchst, wird zwar operiert mit Nebeneffekten, aber du brauchst es möglicherweise gar nicht. Ja. Und das ist ein KI-System, das haben wir bei der Max Kronig, in vier Stunden ist das eingeführt worden als Service. Der Kardiologe ist, der Professor ist am Morgen rein, hat den Bedarf geäußert und am Nachmittag konnte er den ersten Patienten bedienen. Also das ist die Geschwindigkeit, die serviceorientierte Architekturen möglich machen. Und ich muss mich eben nicht drum kümmern. Habe ich genügend Kapazitäten? Habe ich genügend Technik? Wie viel Kapazität brauche ich denn morgen oder übermorgen? Oder wie verändert sich das? Weil das ist genau der Vorteil dieser serviceorientierten Architektur. Wir nennen es auch Surfless. Wir haben auch das mit erfunden, diese Surfless-Architektur. Das heißt also, bau deine Anwendung, aber kümmere dich nicht, ob du genügend Speicher und Ressourcen zur Verfügung hast, weil das übernimmt das System für dich, auf dem du aufsetzt. Das ist das Grundprinzip und das verändert natürlich die komplette Anwendung und reduziert, vereinfacht auch Entscheidungen für bestimmte Produkte. Wir hatten letztens ein Frühstück beim DGV gehabt, da war das nämlich ein, wie kompliziert das alles ist mit den Ausschreibungen. Ich gesagt habe, schau doch mal, durch diese Serviceorientierung reduzierst du die Komplexität, du sagst, was du brauchst. Und das ist natürlich gerade jetzt, wo so viel Bedarf an Digitalisierung ist auch ein ganz wichtiger Effekt.
Ich finde, das ist ein super Beispiel, was, glaube ich, auch gerade im deutschen Markt noch oft missverstanden wird, dass es eben nicht einfach nur irgendwie um Kosten geht und im Zweifelsfall die Servicekosten, weil die eben in den OPEX liegen, dann erstmal teurer sind, mal abgesehen davon, dass ich glaube, du total recht hast, da muss der Gesetzgeber eigentlich mal umdenken, wie man die Finanzierungsmodelle auch sozusagen dieser neuen Realität anpasst. Aber die Flexibilität, die man aus einem kompletten Cloud-Environment hat, insbesondere auch mit den ganzen Services, die damit verknüpft ist, ist eine ganz andere.
Absolut. Und aber, ich kann es auch ausschalten, wenn ich nicht mehr möchte. Das auch, darf man nicht vergessen. Und das Interessante, wenn ich im Innovationsmodus bin, ist ja, dass ich sag mal ausprobiere. Und ausprobieren heißt eben, wie viel Investitionen, wie viel Vorlauf habe ich und gerade wer kann mal ausprobieren, ja? Wenn dann an verschiedenen Stellen die IT da ist und da sehen wir sehr, sehr moderne IT-Bereiche und die rangehen, die sich selber als Enabler sehen, die sagen, komm, wenn du was brauchst, hier ist eine Umgebung, test das aus und du bezahlst, was du nutzt. Und wenn du es nicht mehr brauchst, schalten wir es ab. Das verändert dieses ist, deswegen sage ich auch Cloud und in Verbindung mit KI, das verändert die Kultur, die Innovationskultur. Und das muss man auch begreifen, ja? Das ist nicht nur ein Stück Technologie und Outsourcing, was ich mache, sondern es verändert die Kultur der Innovation. Ja. Weil ich Sachen ausprobieren kann. Ja. Dazu brauche ich natürlich eine Umgebung, die sagt, probiere aus. Ja. Das muss natürlich auch geschaffen werden und gewollt werden. Aber das ist etwas, was wir jetzt brauchen, um Mitarbeiter zu beteiligen und auch Probleme, die wirklich in der Realität, in der Praxis tagtäglich da sind. Und davon gibt es viel zu viel.
Und ich glaube, zum Schluss sind wir hier auch in so einem Bereich, irgendwie bedingt sich ja zum Schluss alles gegenseitig. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, Krankenhäusern fehlt das Personal, um sowas zu machen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, aber das ganz wichtige Argument auch, wenn man es schafft, solche Arbeitsrealitäten zu schaffen, dann kann man damit auch wieder Personal auf eine ganz andere Art und Weise anziehen, weil die Arbeit an sich natürlich viel offener wird und viel mehr Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten hergibt, die irgendwie dem, was wir auch aus unserem privaten Leben als modern ansehen, in der heutigen Zeit wieder gleicht.
Attraktivität, da sind wir im Wettbewerb der Talente, gehört natürlich dazu und ich glaube, ein gut modern aufgestellter, wir waren in der Leistungserbringerwelt, ein Krankenhausleistungserbringer, das ist eine tolle Möglichkeit, die Kombination wirklich am Menschen was Gutes zu tun in der Behandlung, auf der anderen Seite aber eine Umgebung zu haben, wo ich mal tolle Sachen auch umsetzen und ausprobieren kann, wissentlich, wie hart die Arbeit dort ist. Ja, und wir sehen ja, wie viele Überstunden schrummen, diese ganzen Burnout-Raten, da gibt es ja Studien drüber, die aufgrund dieser hohen Belastung notwendig ist. Kann ich mir vorstellen, wenn man heute dann dorthin geht und sagt, die tolle neue Welt mal, da muss man vorsichtig sein, da muss man die Erfahrungswerte bringen. Sehr die vorsichtig Beispiele, wie zum Beispiel Heartflow, wenn man das einmal gemerkt hat, was das bedeutet, persönlich, dann bin ich ganz anders offen und das spricht sich rum und es wird sich rumsprechen mit Sicherheit. Aber es ist natürlich diese Attraktivität des Einzelnen, das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir, wie gesagt, im Wettbewerb der Talente sind und da gehört der Leistungserbringer und der Healthcare-Bereich natürlich mit dazu.
Ja, wo wir bei Wettbewerb der Talente sind, ich finde, das ist auch, wenn wir über Adaption von KI-Services sprechen, etwas, was mir ganz stark auffällt, dass die Wertschöpfung, die selbst bei den ersten Praxisbeispielen, die sich wirklich so at scale herauskristallisieren, wie den Medical Ambient AI Scribes oder ähnlichem, so viel Wertschöpfung dahinter steckt, dass A, die Adaptionsraten viel höher sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer aus den USA, wo irgendwie innerhalb von 2 Jahren über 50% aller Kliniken so einen Medical Scribe angeschafft haben. Ich hatte sozusagen als letzten Gesprächspartner hier im Podcast den Daniel Dillinger, der ist Principal bei Red Alpine, eine Risikokapitalgeber aus der Schweiz. Der meinte auch zu mir, eigentlich, sozusagen, wenn man sich den US-Markt anschaut, da ist eigentlich das Fenster für AI-Scribes schon fast wieder geschlossen, weil einfach jedes Krankenhaus mehr oder weniger so eine Lösung angeschafft hat. Mhm. Und auch wenn in den USA viel schneller geht, ist ja auch da für diesen Sektor eine bisher nicht gekannte Geschwindigkeit. Und ich glaube, wir sehen auch Effekte, dass wenn du als Leistungserbringer da nicht mit am Start bist, wenn du in eine Situation reinrutschst, wo, sag mal, die Kliniken um dich herum die Bürokratie deutlich reduziert haben, sozusagen mehr Zeit für eine richtig angenehme Arzt-Patienten-Interaktion geschaffen haben und so weiter, du auch in diesem harten Talent- und Personalwettbewerb eigentlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig bist, wenn du sozusagen auf den alten Prozessen sitzen bleibst.
Da bin ich zu weit weg, um wirklich da eine substanzielle Antwort zu nehmen. Aus dem Bauchgefühl würde ich dir zustimmen. Was ich halt sehe, ist, wir kommen ja aus einer Welt, wo Kliniker, wo Schwestern Arbeiten ja quasi das Digitale nicht als die Lösung gesehen worden. Ich glaube, wir müssen ein Stückchen aufpassen, die da mitzunehmen. Dahingehend nicht zu sagen, nur das Digitale ist das, was ihnen zieht, weil ich glaube, da gehört wesentlich mehr dazu als inklusive Unternehmenskultur. Also da bin ich gerade im medizinischen Kontext vorsichtiger, jetzt zu sagen, wenn alles digital ist, dann fühlt sich jeder viel wohler. Ich glaube, da gehören mehrere Aspekte mit dazu, aber ich glaube, Digitalisierung schafft mir die Möglichkeit, das, was ich automatisieren kann, wo ich nicht mehr manuell irgendwas dokumentieren muss, das wegzubekommen und die Zeit einfach einzusparen und möglicherweise dann wirklich pünktlich Schluss zu machen. Und das ist ja auch schon für viele ein toller Effekt, unabhängig davon, sind ja gestartet am Menschen Services und Menschen wirklich zu unterstützen in der Gesundwerdung, das nach vorne zu bringen. Also deswegen, ich würde jetzt vorsichtig sein, da leiden wir Techies ja immer sehr stark, dass alles, was Techie-orientiert ist, ist das, was sich jeder wünscht. Ich glaube, man muss es gut balancieren in der Richtung, aber ich unterschreibe es, dass wenn ich dieses Zusammenspiel zwischen Kultur, zwischen Digitalisierung und zwischen coolen Prozessen, wenn ich das gut hinbekomme, dann hat man bestimmt einen Attraktivitätsvorteil in dem Werben um die besten Talente. Ja.
Jetzt sind ganz viele dieser Sachen ja auch wirklich neu und ehrlicherweise muss man wahrscheinlich auch ein paar Jahre warten, wie sich das wirklich in der Praxis manifestiert. Wir haben aber einen Bereich im Krankenhaus, wo KI schon ganz lange eingesetzt wird, und zwar in der Radiologie. Vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich gesagt, irgendwie 95% aller KI-Anwendungen im Krankenhaus sind in der Radiologie. Und ich weiß, ihr habt da mit AWS auch immer schon viel gemacht. Kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben, jetzt looking back über diese Entwicklung, wo steht eigentlich KI in der Radiologie heute und wie hat sich das sozusagen entwickelt aus dem, was man schon ja über die vergangenen Jahre da immer gehört hat?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, die 1000 FDE-Zertifizierung Großteil eben der KI-Modelle in der Radiologie sind. Und eines der, ja, da wo es am meisten genutzt wird, und da ist ja auch, das liegt auf der Hand, ist Umgang mit Bildern und Erkennung von Modellen, von Informationen. In der Vergangenheit hat man, und KI ist ja nichts Neues, wann war das? 53 oder 56 waren die ersten Modelle, die dort entwickelt wurden, wo natürlich die Rechentechnologie damals noch nicht ausgereicht hat. Das ist das, wo ja in den letzten 3 Jahren 10-fach sich das beschleunigt und verbessert, dass KI als Skill überhaupt erstmal möglich wird. Aber das ist im Einsatz in der Radiologie, da hast du vollkommen recht, eben da an der Diagnostik, dass ich über die Bildgebung Unterstützung bekomme als Radiolog, als Radiologe in meiner Befundung als Beispiel. So ein Feld. Und das ist, ja, ich habe eine Studie gesehen, 24 Consors in UK, 70% nutzen das dort. Wobei nur 7% haben wirklich einen positiven Effekt. Also das muss man genau hinschauen in dem Umfeld. Das ist also auch noch ein Lernprozess. Nutzung heißt nicht automatisch Effekt. Deswegen tendieren wir auch immer zu sagen, lass uns gucken, was das Problem ist und gucken, dass die KI das auch macht, nicht nur in der Verbreitung. Aber das Spannende ist jetzt, und jetzt mit der neuen Technologie, dieser generativen KI, wo ich auf einmal Language-Modelle habe, die mir ermöglichen, das Wissen der Bilder in ein großes Modell zu packen. Also mal ein Beispiel, die Hopper, die hat ein Foundation-Model von Radiologiebildern geschaffen. Die haben 8 Millionen Bilder genommen, 8 Millionen Befunde und haben die in ein Modell gebracht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, als Radiologe mein Bild hochzuladen und kann mit diesem Modell sprechen. Die haben dann Anthropic als Language-Model noch hinzugefügt, sodass man auch kommunizieren kann in Sprache, verschiedene Sprachen, wenn man möchte, und kann dann entsprechend befragen und sagen, was siehst du, wo hast du Unterstützung? Und das gibt's natürlich in dem reinen KI Modell schon sehr lange, ja, wo die Systeme wie eine GE, wie eine Philips und eine Agfa solche Technologien schon mit zur Verfügung stellen. Aber jetzt durch diese Large Language Model kriege ich eine neue Qualität rein. Und das ist das, was wir aktuell sehen in der Radiologie, was passiert. Und gerade Dokumentation ist ja ein Riesenthema. Da ist die Smart Reporting auch ein guter Partner von uns, die eben diese Dokumentation automatisieren. Wir sehen die Notwendigkeit in der Radiologie jetzt den Arbeitsprozess weiterführen, der, also wenn ich jetzt die Befundung gemacht habe und die Diagnostik, dass gleich der nächste Termin gebucht wird beispielsweise, dass solche Automatisierungen passieren. Aber es geht bis dahin, wo im MRT-Sequenzer, wo die Zeit, die ich im MRT liege, und das ist ja nicht ganz groß, ja, wo die durch KI 50% reduziert werden kann. Also da ist man gerade dran und das ist natürlich toll für mich als Patienten, wenn ich da nicht so lange in der Röhre liegen muss. Aber auf der anderen Seite kann ich mit den begrenzten Kapazitäten, die wir haben mit so einem MRT, auch viel, viel mehr Patienten dann auch scannen und damit diagnostizieren. Also das sind so Elemente, die wir jetzt sehen und perspektivisch gesprochen. Wir waren in Lissabon ja auf dem GenAI Summit, war der zweite, den wir jetzt gemacht haben. Da war ein toller, ich würde schon sagen Scale-Up, die sind schon länger in dem IT drin und die haben durch KI es möglich gemacht oder sind dabei, es möglich zu machen, dass ich mit weniger Auflösung CTs gleiche Befundungsqualität erreiche. Was gerade in der Prävention ganz ein tolles neue Möglichkeit. Wir wissen ja, es ist ja wahnsinnig speicherintensiv, diese Technologie. Und die wird weniger speicherintensiv, wenn diese Technologien sich durchsetzen. Und das sind Innovationsfelder, die wir sehen, die zukunftsorientiert auch selbst in der Radiologie, wo man sagt, Mensch, da ist ja schon so viel KI drin, wo es noch Perspektiven gibt, die Radiologie weiterbringen. Und zum Schluss, um das abzuschließen, Radiologie ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wir müssen aufhören in diesen einzelnen Facetten. Ja. Es geht ja darum, eben Onkologie, Radiologie zusammenzubringen, weil dass das Bedarf ist, um die beste Diagnostik letztendlich auch dann sicherzustellen.
Dann, Jens, hätte ich für dich jetzt noch für das Gesundheitssystem immer eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, in Healthcare wird ja zum Schluss alles von Sozialversicherungsbeiträgen gezahlt oder ein großer Teil. Wir haben hier die Pflicht sozusagen, dass die Sachen nicht nur komfortabler werden, sondern dass es wirklich auch entweder einen messbaren Return on Invest gibt, dass irgendwie mit weniger Kosten, mit weniger verfügbaren Ressourcen die Sachen gemacht werden können oder dass das Outcome verbessert wird. Sind das Sachen, die ihr jetzt auch schon bei den, ich sag mal, gängigen KI-Ansätzen in der Praxis wirklich beobachten könnt?
Was wir sehen ist, dass wir aus einem Bereich kommen, wo es, ich rede jetzt mal nicht über die älteren von der Modelle, Machine Learning Modelle, sondern ich rede jetzt eher über das neue Large Language Foundation Model, diese generative KI, die jetzt quasi ja en vogue ist. Da sehen wir, dass wir aus einer Art Proof of Concept Welt kommen. Ja? Das heißt, in den letzten Jahren, wo ausgetestet wird, was bringt das Ganze? Wie funktioniert das? Und jetzt in so eine Proof of Value Phase kommen. Das heißt also, wo nicht nur geprüft wird, hat es einen Mehrwert, sondern wirklich in der Realität ist es Nutzen. Und da merken wir, dass einerseits die Erwartungshaltung sozusagen KI als Problemlöser für alles und sofort so ein Aha-Effekt hat. Weil wir stellen fest, überall da, wo sehr speziell eine Anforderung ist, ja, wie zum Beispiel in der Diagnostik, wir haben ein schönes Beispiel mit MLL, die gesagt haben, ich habe hier für meine Leukämie-Diagnostik habe ich ein Bild hier, ein Blutbild und muss der Data Scientist in 15 Minuten 100 Anomalien identifizieren, um zu sagen, das ist sozusagen ein Leukämie-Case. Mit der Technologie schaffen in 15 Minuten nicht nur ein Case zu behandeln, sondern 100 Cases. Und nicht nur 100 einzelne Anomalien, sondern 500. Das heißt, ich kriege eine ganz höhere Genauigkeit hin. Und das ist Patientendiagnostiksicherheit und Patientensicherheit. Und ich glaube, das ist das, was wir im Kleinen schon sehen. Aber in dem Großen muss es jetzt in der Phase, wo das nachgewiesen auch wird, wo Begleitforschung notwendig sind, um das wirklich aufzuzeigen. Und ich sehe auch, ich habe von Gartner letztens ein schönes Beispiel zu diesem Return on Investment. Die haben das so in drei Cluster eingeteilt. Das erste Cluster war dieses Return on Investment for Employee, also für den Mitarbeiter. Das ist alles so was, weil ChatGPT, Gemini und Q, was wir so aus diesen Welten kennen, wo es darum geht, dass ich mich besser fühle, dass ich schneller arbeiten kann und so weiter, was aber schwer ist nachzuweisen. Und dieses Return on Investment im Business-Prozess, in der Prozessautomatisierung, bessere Qualitäten, was das Ergebnis angeht, so, und da sind wir gerade drin. Also das ist etwas, wo wir gerade auch Projekte haben, wo geprüft wird, was war vorne da, was geht hinten raus und ist da wirklich ein Effekt erzielt. Und ich kann mir vorstellen, gerade bei euch auch, wenn ihr jetzt KI in die Automatisierung des Formularmanagements, der Dokumentation einführt, wäre es wichtig, das gleich mit zu begleiten und auch wirklich nachzuweisen, dass da wirklich Effekte entsprechend da sind und nicht nur spürbar, sondern auch monetär einerseits oder, was auch man dann nicht vergessen darf, wir denken so in monetären und Einsparen von Zeiten und so weiter, sondern auch im Sinn der Qualität, weil eine gute Diagnostik, die richtige Therapie Und die richtige Unterstützung bei der Betreuung, diese Adherence der Therapie, also die Therapietreue sicherzustellen, ja, da haben wir viel erreicht, wenn wir das durch KI hinbekommen. Und das muss aber begleitet werden. Und da stimme ich dir einerseits auch ein Stückchen zu, dass wir in dem Prozess sind, wo wir es noch nachweisen müssen. Ja, und das, da ist die Technologie zu neu und wir haben so eine hohe Geschwindigkeit in neuen Technologien. Wir müssen es auch erstmal beherrschen, ja, und in die eine Anwendung bringen, um dann wirklich auch das, ja, zu bringen. Aber auch da nochmal wieder zurück. Wenn ich klar bin, welches Ergebnis ich erzielen möchte, wird mir KI viel einfacher helfen, als wenn ich nur KI nutze wegen der KI wegen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, was wir sehen bei denen, die es wirklich erfolgreich voranbringen, die da sehr gut dabei sind, nämlich genau dieses, das Problem klar zu formulieren.
Genau, wie so oft ist die Technologie oder darf kein Selbstzweck sein, sondern muss natürlich einen Prozesschange ermöglichen und dadurch auch irgendein Ziel erfüllen.
Absolut.
Absolut. Wir haben bei uns ein bisschen das Gefühl, dass hier tatsächlich auch ein bisschen positive Unterstützungsleistung geschaffen wird von den Erfahrungen, die die Leute privat mit ChatGPT und Co. sammeln, weil jeder irgendwie gemerkt hat, okay, wenn ich das richtig nutze, dann habe ich da persönlich einen Mehrwert von. Mhm. Deswegen ist die Hemmschwelle aus meiner Sicht gefühlt deutlich niedriger, erstmal von vornherein auch offen zu sein für den potenziellen Mehrwert von solchen Applikationen, weil das jeder eben im Privaten auch schon klein an Erfolgserlebnissen irgendwie spüren konnte.
Das hat einen sehr, sehr positiven Effekt, aber ich sehe auch einen negativen Effekt dahingehend, dass diese in dem eigenen Welt, im Konsumentenwelt, in meinen genutzten, dann auch im Unternehmen genutzt werden und dann auf einmal eben die Sicherstellung, dass wirklich das, was ich Daten arbeite, dass es gesichert ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo wir sehr schnell in den Krankenhäusern, in den Krankenkassen agieren müssen, dass wir sichere Systeme schaffen, die genau diese Technologien zur Verfügung stellen, weil sie jeder Einzelne weiß, wie er sie anwenden muss. Aber das anzuwenden mit Kunden-Patientendaten in den, du hast ChatGPT, in den offenen Welten, da würde ich sehr vorsichtig sein, weil die sind an der Stelle bedingt sicher, wo ich glaube, man braucht sichere Umgebung. Deswegen ist das ein ganz wichtiger, das Positive zum Momentum zu nutzen. Ja, ich kenne die Mitarbeiter, kennen es von zu Hause, die kennen es nutzen und diesen Moment mitzunutzen in der Umsetzung, in der Realität, im Krankenhaus, in der Praxis, in der Krankenversicherung. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber das, wie gesagt, da ist auch ein Risiko dahinter, aber das kann man umgehen dafür. Es gibt sichere Umgebungen und die bieten wir an, ja, wo ich sicher sein kann, dass eben Daten meinen sicheren Raum, dass ich nur, ich kontrolliere, welche Daten wie wo genutzt werden, Zugriffsrechte gesichert werden, die ganze Logging des Audits, also wer auf was zugreifen kann, darf, aber auch hat, dass das sichergestellt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Element, gerade im Gesundheitsbereich.
Ich habe gelernt, das nennt sich, glaube ich, Shadow AI mittlerweile, wenn sozusagen Mitarbeitende ihre privaten ChatGPT-Accounts nutzen.
Okay.
aber Spaß beiseite. Jens, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss für dich. Und zwar, wir hatten das Thema vorhin schon angeschnitten. Irgendwie die Entwicklung ist rasant, schneller als wahrscheinlich in allen anderen Technologiebereichen. Ständig ändert sich alles. Was ist so dein persönlicher Trick, um mit den wichtigsten Sachen up to date zu bleiben und auch so ein bisschen zu filtern, was wirklich relevant ist an Veränderungen?
Oder ich bin dann so im Lernprozess selber drin, aber ich hab so eine Grundeinstellung, die da heißt, bleib neugierig. Also ich versuche fast jeden Tag irgendein neues Tool, lad mir das runter, teste es aus und nutze es. Wie gesagt, wir haben den Vorteil, bei uns in der Arbeitsumgebung habe ich sichere Umgebung, wo wir wirklich die besten Tools mitnutzen können. Und dadurch kann ich tagtäglich damit lernen umzugehen. Aber mir ist auch wichtig, nicht nur die eigenen Werkzeuge zu nutzen, sondern andere Konsumentenbereich was an oder jetzt in der Bild-, Videobearbeitung, solche Sachen. Oder wie am Partyrock, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist so ein Service, wo unsere These ist ja, jeder kann KI-Anwendung bauen. Jeder. Ich muss nicht Entwickler sein. Und das ist so mit Partyrock, wo es ganz einfach ist, wo ich mir selber mal so sowas bauen kann. Und da hatte ich letztens ein schönes, da war so ein TED-Talk-Generator mit drin, wo man wirklich dann ein Thema eingeben kann und durch das Tool mir wirklich eine coole Story, hätte ich übrigens heute vielleicht in der Vorbereitung nutzen können. Nein, aber eine coole Story dann für so einen TED-Talk zu machen. Also nur mal so ein Beispiel. Also ich versuche, mir unterschiedlichste Systeme immer wieder selber zu nutzen, mir Zeit zu nehmen dafür in dem Umfeld, um auch mal zu vergleichen, was passiert. Und du sagst es, das ist jedes Jahr. Und vor allem die eine Anwendung, die ich vielleicht vor 4 Wochen oder 8 Wochen schon mal getestet habe, weiß nicht, dass die morgen nicht viel, viel besser ist. Die entwickeln sich ja rasend schnell auch und verbessern sich weiter. Wir sehen das im positiven Sinne, was in der Entwicklungsumgebung gerade stattfindet. Ja, gerade für die Entwickler, ja, die mit Gen-AI-Tools wie Q4 Developer ist ein schönes Beispiel, neue Möglichkeiten haben, wo die viel, viel schneller neue Produkte bauen können. Aber wäre ein eigenes Podcast wahrscheinlich, sich darüber mal Gedanken zu machen. Aber das sind so die Sachen, wo ich halt selber neugierig bleibe, ausprobiere, sowohl im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Und wir haben eine super Schulungsmöglichkeit in der Richtung. Und wir haben jetzt so ein Health AI Hub, nennt sich das, so ein Portal gelauncht, wo ich eine Umgebung habe, wo ich das Wissen habe, wo ich einfach mal mir so ein Labor, so ein kleines Mini-Labor, wo ich selber Sachen austasten kann, speziell nur für den medizinischen Umfeld. Also das ist etwas, was ich auch eben wegen der Herausforderung, wie lernt man das alles, wie bleibt man dran, wie kann man sich damit verbinden, dass wir zusammengeführt haben, bis dahin, dass da auch Applikationen vorgestellt werden, die ich auch mal ausprobieren kann, ja, die ich in meinem eigenen Umgebung mit meinen eigenen Daten gesichert auch mal austesten kann, um mal Erfahrungen zu sammeln, wie geht das. Also dieses Health AI Hub ist so unsere Spielumgebung, aber im positiven Sinne, um eben KI besser begreifbar zu machen in der Leistungserbringerwelt. Und das ist für mich auch etwas, wo ich regelmäßig jetzt gerade an der Entwicklung mit beteiligt war, aber auf der anderen Seite auch Zeit damit verbracht habe, mir das selber mal näher zu bringen und viel gelernt habe.
Jens, ganz lieben Dank für die Insights. Man muss dranbleiben.
Absolut.
Und insofern, ich glaube, da erwarten uns auf jeden Fall auch noch viele spannende Monate und Jahre.
Und Spaß dran haben.
Und Spaß dran haben,
genau.
Und in dem Sinne erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich auf einem der diversen Events.
Ja, darauf können wir gemeinsam uns dann einen Anstoß machen. Ich hoffe, der Podcast kommt gut an. Vielen Dank.
Ja, ganz lieben Dank und dann alles Gute für dich.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!